Nachdem wir uns in den letzten Folgen eher sehr, sehr schwierigen Themen angenommen haben, dachten wir, machen wir es diese Woche mal leicht. Es geht natürlich um Alex Garlands aktuellen Film Civil War.
Das war jetzt wirklich ein sehr ruhiger, wohlüberlegtes Intro.
Also ich glaube, heute wird's lustig. Heute wird's spaßig, heute wird's so gackrig wie in den letzten Folgen. So ein leichter Film auch. Geht easy weg.
Ja.
Den nimmt man auch nicht mit. Da denkt man sich, Mensch, da gehen wir jetzt ins Kino und dann haben wir eine richtig entspannte Zeit.
Hey. Und auch die Leute, die denken, oh geil, da wird einfach mal wieder so ein bisschen sinnlos rumgeballert. Gehen wir uns jetzt mal richtig schön so einen Männerfilm angucken, so einen Schießfilm, so, wo geballert wird und dann wird Bier getrunken dabei. So. Genau so eine Art Film ist das.
Ja, voll. Es geht um Civil War, meine Lieben, meine Liebsten da draußen.
Meine Herzlichsten.
Von Alex Garland. Spreche ich ihn richtig aus? Ich glaube ja.
Galant. Keine Ahnung.
Einem der, wie ich finde, intelligentesten Filmemacher der letzten Jahre aus Hollywood.
Bekannt ist er ja eigentlich vor allem, also mittlerweile kennen wir ihn natürlich alle durch sein Regiedebüt Ex Machina und auch Annihilation.
Ex Machina ist so toll.
Ja, aber er war davor auch schon ein Name, nur kannte ihn dann niemand so richtig.
Also er hatte schon einen Namen.
Genau. Er hatte mal einen Namen, aber war dadurch hauptsächlich als Drehbuchautor, als reiner Drehbuchautor bekannt.
Was hat er denn geschrieben, Dennis?
Davor auf jeden Fall, womit er alle, glaube ich, überrascht hat damals, war 28 Days Later.
Oh.
Der Zombie-Film, in dem, glaube ich, Zombies zum allerersten Mal gerannt sind.
Ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal ist, aber ich glaube, und es war auf jeden Fall eine unglaubliche Experience.
Ja.
Mit dem großartigen Cillian Murphy, der dieses Jahr einen Oscar gewonnen hat, by the way.
Richtig. Und auch der nächste Film von ihm war ebenfalls mit Cillian Murphy, nämlich Sunshine.
Ach, Sunshine hat er auch geschrieben?
Hat er auch geschrieben. Auch ein sehr cleverer, schöner, gruseliger, spannender Science-Fiction-Film.
Der ist nicht blöd, dieser Kollege hier.
Nee, was allerdings blöd ist, und das würde ich jetzt direkt mal vorwegnehmen, ist, dass wir jetzt höchstwahrscheinlich die letzte Regiearbeit von Alex Garland gesehen haben.
Oder zumindest vorerst. Also er hat's jetzt nicht für immer gecallt, aber er hat jetzt gesagt, ihm ist das Regiedasein zu stressig. Und wer kann's ihm verübeln?
Ja, ich kann's gut verstehen. Ich meine, ne, keine Ahnung. Also so auf dem Level jetzt Filme zu machen, also Civil War war jetzt auch sein teuerster Film.
Mit unglaublichen 50 Millionen.
Was? Ja. Was? Wobei Annihilation war, glaube ich, im ähnlichen Rahmen. Aber es war halt kein A24-Film. Und für A24, das Studio, was den produziert hat, ist es auf jeden Fall der teuerste Film.
Genau, also kurz zum Kontext, 50 Millionen. Natürlich ist das schon gutes Geld. Da kann man sehr viel mitmachen.
Ja.
Aber für jetzt dieses große amerikanische Hollywood-Kino ist das nicht so viel. Also da gibt es deutlich, deutlich, deutlich teurere Streifen.
Ja, also vor allem für einen Film dieser Art. Wobei, wenn man jetzt mal ganz, ganz ehrlich ist, also ich glaube, viele Kriegsfilme waren gar nicht mal so teuer, wie man immer denkt. Die werden nämlich sehr häufig natürlich durchs Militär unterstützt. Und,
ja, okay, also es würde mich wundern, wenn der hier durch das Militär unterstützt wurde.
Ja, weiß ich nicht. Das wäre mal spannend rauszufinden. Ich glaube generell, ich weiß, bei diesem Film jetzt wissen wir beide, glaube ich, gar nicht so viel Background zu der Machart des Films wie sonst.
Ich weiß auch nur ein bisschen. Also ich weiß halt natürlich so gewisse Hintergründe, aber vor allem inhaltliche Hintergründe. Also jetzt gar nicht zu der Production an sich.
Ja, nee, genau. Aber genau das ist halt eben das Ding. Also die meisten amerikanischen Filme, auch Top Gun zum Beispiel, wurde ja auch vom Militär mit finanziert sozusagen, weil die ganzen Schiffe und Flugzeuge und alles bereitgestellt haben.
Aber da verstehe ich es, weil Top Gun ja schon auch dieses Militär-heroisierende...
Militär ist geil.
Genau, in sich
trägt. Ist geil.
Und der Film ja wirklich überhaupt gar nicht. Also... Also ich habe nach dem Film nicht das Gefühl gehabt, ah ja, doch, ballern, schießen ist geil.
Naja, nach der letzten Einstellung im Film dachte ich mir so, oh ja, geil, so ein Foto möchte ich auch.
Ja,
voll, also voll mein Gedanke.
Worum geht's denn eigentlich, Dennis?
Es geht um Bürgerkrieg in den USA. Einen fiktiven Bürgerkrieg allerdings, der zwar in der Art und Weise, wie er dargestellt wird, also bezogen jetzt auf die Seiten, die da gegeneinander oder miteinander kämpfen, so schon eher irgendwie unrealistisch ist. So zumindest das wird dem Film häufig gerade von Amerikanern vorgeworfen, dass er dahingehend ja total unrealistisch ist. Aber die Tatsache, dass so eine Art Bürgerkrieg in Amerika durchaus stattfinden kann, das ist gar nicht so weit weg.
Also es ist, also das Konzept ist im Endeffekt, also es gibt ein relativ unrealistisches Bürgerkriegsszenario, nämlich dass sich Kalifornien und Texas, zwei der, wenn nicht die wichtigsten Bundesstaaten in den USA, zusammengeschlossen haben gegen den Präsidenten, der in einer dritten Amtszeit ist. So, und eigentlich ist ja in Amerika eine dritte Amtszeit gar nicht erlaubt. Das heißt, ich würde sagen, das ist so der erste Querschläger auf Trump, der ja quasi versucht hat, sich seine zweite Amtszeit zu ermogeln. Dass die quasi, also bis heute behauptet, dass er eigentlich legitim Präsident ist. Und damit ja jetzt für seine dritte kandidieren würde, ne, sozusagen.
Yeah.
Und dieses Szenario, dieses zwar unrealistische Kriegsszenario, weil es gibt eigentlich sehr wenig Szenarios, in denen sich Texas in der echten Welt mit Kalifornien zusammenstehen würde, weil die sind politisch auf komplett unterschiedlichen Spektren unterwegs. Aber dafür ist eben dieses an sich eben Bürgerkriegsszenario, das in dem Film gezeichnet wird, extremst realistisch umgesetzt. Mit den Themen, um die es auch heute geht in Amerika.
Ja, genau, genau. Und ich glaube, da sollten wir auf jeden Fall drüber sprechen, allerdings nicht zu viel, nämlich, dass diese zwei Staaten sich zusammengetan haben, weil das ist das, was dem Film gerade, wenn ich mal so ein paar Kritiken lese, am häufigsten vorgeworfen wird. Und das Ding ist, all diese Leute, die das dem Film vorwerfen, die haben ihn entweder A, nicht gesehen oder B, nicht verstanden. Weil genau darum geht es eben nicht.
Genau.
Und die sagen dann aber auch, ja, aber dann hätten sie dann zwei Staaten nehmen sollen, bei denen es ein bisschen realistischer ist. Nein, eben genau nicht. Also ich würde sogar sagen, dass das genau die richtige Entscheidung war, es so zu machen, weil, und jetzt pass auf, das wird dem Regisseur, respektive Autor auch vorgeworfen, nämlich, dass er feige wäre. Weil gerade bei so einer Art Film wird häufig den Filmschaffenden vorgeworfen, aus Angst eine Seite zu wählen, einfach gar keine Seite zu wählen.
Ah,
so wird ja jetzt zum Beispiel auch bei Top Gun im neuesten Film, wird ja auch niemals, und es ist mit aller Wahrscheinlichkeit, meinen sie damit ein sehr bekanntes Land im Osten Europas, aber im Film sagen sie immer nur der Schurkenstaat.
Mhm.
Der Schurkenstaat.
Ja, ja. So. Okay, und das ist quasi, also der Vorwurf ist, dass es feige ist, so ein fiktionalisiertes, fiktives Beispiel zu wählen.
Ja.
Damit es sich weiter wegbewegt von der Realität.
Genau, dass ihm keiner vorwerfen kann, du beziehst hier ganz klar eine Seite.
Mhm.
So,
mhm.
Jetzt werfen sie ihm vor, eben keine Seite zu beziehen. Das heißt, egal wie er es gemacht hätte, bei so einer Art Film, das war ihm klar. Das war all den Leuten klar, die an diesem Film mitgemacht haben. Die werden für vieles kritisiert werden. Also die hätten nichts richtig machen können einfach.
Okay, und hattest du jetzt gerade noch einen Tag? Hast du eine Meinung dazu, dass es jetzt gut ist, dass er es fiktionalisiert hat?
Ich finde es gut.
Ach so, okay.
Ich finde es gut. Ich finde, es war eine clevere Entscheidung.
Warum?
Also jetzt wird ihm natürlich auch vorgeworfen, ja, dadurch würde er sowohl die Linken als auch die Rechten, also beziehungsweise die Republikaner und die Demokraten mit auf seine Seite holen, beide.
Ich finde aber, da bezieht er schon Stellung in dem Film.
Findest du?
Schon irgendwie, ja.
Ah, okay.
Also spätestens in der Szene mit hier Jesse Plemons.
Ja.
Das, finde ich, hat schon einen sehr klaren Hinweis darauf, wie er dazu steht. Also natürlich, also ich glaube, was der Film natürlich trotzdem macht, ist zu sagen, dass generell man aufpassen muss, und das ist das Overall-Thema, dass man generell sagt, dass die amerikanische Gesellschaft, und ehrlich gesagt ist da, finde ich, Europa an manchen Stellen, bewegt sich auch dahin, aufpassen muss, eben nicht in so einen Bürgerkrieg zu rutschen, weil dann eben Gut und Böse verwischen und eben auch beide Seiten im Glauben, das Richtige zu tun, Chaos und Zerstörung anrichten.
Mhm.
Aber ich finde halt bei dieser, also es war nur meine Interpretation, aber eben bei dieser Szene stößt es ein bisschen raus, weil sie ja, da sprechen wir noch später drüber, weil sie ja schon sehr markant im Film ist.
Mhm.
Also als ich rauskam, habe ich mich vor allem an diese Szene erinnert,
ja,
und die ja schon eine sehr klare Position bezieht.
Ja, okay, ist interessant, weil ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich würde trotzdem sagen, dass es trotzdem keine klare Position seinerseits ist. Weiß ich nicht. Also können wir nachher noch drüber sprechen. Auf jeden Fall, was man schon mal sagen kann, die haben natürlich beobachtet, ich weiß zwar nicht genau, wie sie jetzt diese Daten erhoben haben, aber wie viele Republikaner und wie viele Demokraten jeweils ins Kino gegangen sind bei diesem Film.
Ja.
Und tatsächlich, angeblich, also es gibt verschiedene Seiten, die das angeblich irgendwie ausgewertet haben. Und die eine Seite sagt, ja, das ist 50-50, also ist so relativ gleich viel. Und die anderen haben ganz klare Zahlen und sagen, hier Demokraten waren nur 19%, also beziehungsweise 41% vom von der linken Seite und insgesamt nur 17% von der rechten Seite. Wo dann krass. Auch die Republikaner, die Konservativen dazu zählen.
Aha. Was heißt das?
Keine Ahnung. Auf diese Zahlen würde ich mich jetzt gar nicht so sehr verlassen wollen, deswegen, ich wollte es nur mal erwähnt haben.
Okay. Ja. Gut.
Wollen wir kurz gut zusammenfassen? Also,
ja, genau. Reiß mal kurz an, ja.
Okay, genau. Also im Grunde geht es darum, Amerika befindet sich im Bürgerkrieg, Präsident dritte Amtszeit, haben wir schon gesagt. Und jetzt geht es eben hier in diesem Film um Journalisten, FotojournalistInnen, die beschließen, einmal noch zum Präsidenten nach DC fahren zu wollen, um ihn zu interviewen, bevor er tot ist, weil die sich ziemlich sicher sind, dass er bald sterben wird. Und das ist
soweit
der Plan. Und das wollen sie dann irgendwie umzusetzen in einer coolen, witzigen, kleinen Vierer-Gang.
Die Hauptfigur, hab schon wieder vergessen, wie sie heißt.
Kann ich dir sofort sagen, das ist Lee.
Lee wird gespielt von einer ganz großartigen Kirsten Dunst, die, sich schon auf eine Art, finde ich, hier so ein bisschen für den Oscar bewirbt. Sie spielt eine Rolle, die ihr, würde ich sagen, sonst sehr untypisch ist, weil sie spielt quasi eine sehr harte, sehr unemotionale Figur, die sich komplett mit diesem Wesen des Krieges abgefunden hat und abgestumpft ist. Mhm. Und das macht sie ziemlich gut. Also ich finde, dass der Film ist schon ihr Moment.
Was ich krass finde, ist, dass eigentlich so eine Art Charakter, da musst du so aufpassen, weil es kann sehr schnell passieren, dass man überhaupt keine Empathie für sie hat. Sogar im Gegenteil, dass man sie vielleicht sogar echt einfach nur blöd findet und nervig. Und damit habe ich ja sehr häufig ein Problem, wie du weißt.
Ja, ich finde, das gelingt dir aber.
Ja, finde ich auch. Ich mochte sie. Also ich mochte sie, obwohl sie eigentlich fast schon unausstehlich war. Aber auch nur, aber wahrscheinlich.
Die macht ja echt schlimme Sachen.
Ja, und die lacht ja nie. Also es gibt eine Szene natürlich, da lacht sie dann auch mal, aber ist die ganze Zeit, aber so nach und nach wird sie ja dann zur Mentorenfigur für unsere andere Hauptfigur. Und das sind so kleine Momente irgendwie, die sie dann, die ihr so einen Charakter geben, die sie likable machen.
Ich finde aber auch, dass, und jetzt kommen wir eigentlich schon fast zum nächsten Punkt, dass der Film ihrer Rolle, also der Film setzt sich nicht einfach hin und verurteilt diesen Kriegsjournalismus. Mhm. Es wäre ja extrem einfach zu sagen, okay, das ist eine Kriegsjournalistin, sind ja eh immer, das ist ein sehr schwieriges Thema, Kriegsjournalismus, weil du ja sehr aufpassen musst, du kannst schnell sehr einseitig erstens das entweder berichten oder eben einfach immer nur mit so einem Show-Effekt die Horrors des Krieges zeigen. Mhm. Und das macht sie ja. Also die schießt ja wirklich abartigste Bilder. Aber ich finde schon, dass der Film das auf eine gewisse Art legitimiert, weil sie ja überhaupt nicht ich finde, am Ende bleibt schon der Geschmack über, dass das ja überhaupt nicht ihre Schuld ist. Sie feuert das nicht an. So, also das bringt der Film da schon ein. Mhm. So, und dass auch Kriegsjournalisten unter diesem Krieg leiden oder aufpassen müssen. Also es ist so eine, ich würde sagen, ambivalente Haltung total. Zum Kriegsjournalismus.
Total.
Er sagt nicht, guck mal, die sind böse und scheiße. So. Er sagt einfach, das ist der Job und der hat gute und schlechte Seiten und ist wichtig, aber kann eben auch moralisch korrumpieren.
Aber sowohl der Part, dass überhaupt dieser Bürgerkrieg existiert und welche Seiten, wir wissen es nicht, überhaupt gegeneinander kämpfen und wer recht hat und wer nicht, als auch eben der Part mit dem Kriegsjournalismus, wie du schon sagst, es wird keine richtige Stellung bezogen, es wird keine richtige Meinung gesagt. Und darüber, das sind so die meisten Leute, also das sind so die negativsten Kritiken, die dieser Film aktuell einfährt, nämlich, dass der Film keine richtige Stellung bezieht. Und ich frage mich, warum muss er das denn tun?
Ich finde das eigentlich gut.
Ja, für dich auch.
Weil quasi, erstens, ich habe auch schon so einen Film gemacht und das ist ziemlich schwer. Also fand ich.
Du meinst keine Stellung zu beziehen?
Genau, ja. Also keine klare, sondern eine Frage stellen und die Frage in die Runde zu stellen. Mhm. Weil die Debatte wichtiger ist als die Aussage. Mhm. So finde ich. Und zumindest bei so einem Thema. Und ich finde das nicht schlimm, weil ich finde, der Film macht das, was aktuell am wichtigsten ist in der Gesellschaft, vor allem des Amerikanischen. Der Film sagt, Leute, passt mal auf. Gar nicht zu sagen, ihr habt recht, sondern Leute, passt mal auf, dass wir mal zu einem normalen Diskurs zurückkommen oder so. Also, dass wir jetzt nicht anfangen, dahin zu rutschen. Mhm. Und das ist eine gute Sache. Danke.
Okay, schön. Wollen wir den Spoiler-Talk?
Ja, ach so, ganz kurz. Also, yeah. Kurz für alle, die neu sein sollten. Ihr dürft uns bewerten.
Oh ja, lasst mal eine Bewertung da. Folgt uns.
Genau.
Wenn euch
das gefällt, ihr dürft uns bewerten, ne, in der Spotify-App auf die 3 Punkte und dann 5 Sterne und so, wenn ihr wollt.
Noch wichtiger Zusatz, wenn es euch nicht gefällt, dann bewertet uns nicht.
Ja.
Also, ne? Nur bewertet, wenn ihr es schlecht findet.
Genau. Weil ihr müsst 60 Sekunden gehört haben und es würde mich wundern, wenn ihr bis hierhin nicht 60 Sekunden gehört habt.
Ja, wir sind jetzt schon wieder fast 20 Minuten dran und sind noch gar nicht eigentlich in der Geschichte drin.
Das ist nicht schlimm.
Okay, dann lass mal starten.
Gehen wir jetzt in Spoiler-Talk, weil Ich spiele ihn ab.
Okay. Spoiler-Talk. Der Film beginnt mit einem Close-Up von Nick Offerman, der tatsächlich den Präsidenten spielt. Die meisten Leute kennen ihn wahrscheinlich aus Parks and Recreation, so eine lustige Serie. Und deswegen ist es immer wieder weird, diesen Schauspieler in so einer ernsten Rolle irgendwie zu sehen.
Ah, ich finde, aber er passt da sehr gut rein.
Ja, macht das gut. So, und der spricht halt davon, dass sie eigentlich kurz vor dem Sieg stehen. Und
das ist sowas von, ich musste so hart an diese Trump-Rhetorik denken. Also der ist ja, eigentlich sind die gerade am Verlieren, aber trotzdem, wir sind so gut, wir sind kurz vor.
Wir lügen uns hier ein zurecht, weil es gibt immer Leute da draußen, die es glauben werden. Und,
voll.
Das, ja. Aber es ist ja auch, also so peinlich es ist, diesen Leuten beim offensichtlichen Lügen zuzuschauen, da steckt ja System dahinter, was gar nicht so dumm ist, weil du eben wirklich immer noch sehr, sehr viele Leute da drüben damit erreichst. Weil einfach nur, indem sie es glauben, werden sie es auch weiter vorantreiben.
Ja.
So, darum geht es ja häufig nur.
Das ist das, was 2020 passiert ist.
Ja.
Bei der letzten Wahl.
Ja,
das
genau.
Ist exakt das, was in Amerika passiert ist.
Genau. Naja, auf jeden Fall, wir werden eingeführt in unseren Charakter Lee. Wie gesagt, gespielt von der großartigen Kirsten Dunst. Und die schmiedet eben den Plan, dorthin zu fahren, einmal zum Präsidenten und den eben zu interviewen, zusammen mit ihrem Kollegen Joel. Und ja, erstmal nur die zwei. So, dann sind die erstmal, ich glaube, die erste Szene, die wir danach haben, ist die, wo sie auch irgendeine Demonstration oder sowas versuchen zu knipsen.
Irgendein Aufstand. Wir kriegen grob den Job unserer Figur erklärt.
Genau, sie ist da, fotografiert wild, was das Zeug hält und entdeckt da dann eine andere, jüngere Fotografin. Ganz ehrlich, toll, richtig toll gespielt von Kaylee Spaney. Bekannt geworden jetzt, glaube ich, durch ihre Rolle, in den ich nicht gesehen habe, in Sofia Coppolas, wie heißt der nochmal, Priscilla. Hier von Elvis die Frau.
Ah, den habe ich gar nicht gesehen.
Ich leider auch nicht. Steht aber auf der Liste. So, und was dachtest du ganz ehrlich, was dachtest du, wie alt die ist?
Boah, also die könnte auch 17 sein.
Das war nämlich so mein Gedanke. Ich dachte, krass, was macht denn da? Okay, der Bürgerkrieg ist so weit, dass jetzt auch 16-, 17-Jährige da irgendwie...
Oh, okay, die ist deutlich älter.
Ja, die ist Mitte 20 oder so, ne? Oder Ende 20 sogar?
Die ist 27, ja.
27, ja. Crazy.
Ich finde, sie macht das gut, aber ich finde jetzt im Verhältnis zu anderen Darstellungen in diesem Film ist sie jetzt... Also sie kommt mit, sage ich mal. Aber sie sticht da jetzt nicht raus.
Ja, nö. Also ich finde, die geben sich alle. Also ich meine, Kirsten Dunst finde ich schon extrem gut auch einfach.
Also ich finde das Ehepaar Kirsten Dunst und Jesse Plemons, ich glaube, die sind nämlich verheiratet.
Ah ja.
Jesse, nicht Plemons. Wie heißt denn der Kerl?
Doch.
Doch, Plemons. Die stechen schon raus. In
ja,
jeweiligen
also gut,
ihren.
Er ist eh. Da kommen wir nachher noch zu.
Ja.
So, auf jeden Fall. Dann gibt es diese Szene da, wo sie das fotografieren. Sie sieht die junge Fotografin und versucht sie noch zu retten irgendwie, weil die einen übergezogen kriegt. Und auf einmal kommt da diese, das war die erste Szene, und die ist ja zum Glück auch relativ am Anfang, die mich hat aufhorchen lassen. So nach dem Motto, okay, in diesem Film passieren Dinge, die sind unerwartet. Die amerikanische Flagge, die angerannt kommt im Hintergrund und auf einmal macht's Bang.
Ja.
Wumm.
Also ich habe auch ein paar Mal in dem Film wirklich so im Sitz so, wow, okay, ja, alles klar. Also der Film spielt schon mit seinen Schockeffekten. Also der, das ist nicht zimperlich, was da passiert. Der ist ab 16, okay, fair enough. Aber wir hatten auch, wir waren ja mit einer Gruppe im Kino, wir hatten auch jemanden, die dann, der die dann im Nachhinein so ein bisschen meinten, ja, muss ich erstmal verarbeiten. Ja. Also man nimmt das schon mit, da geht's schon rund.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade das macht der Film halt so gut, weil ich finde, dass er das Ganze, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Kriegsfilm gesehen habe, der so realistisch ist.
Alter, das, da wollte ich auch mit dir, da wollte ich eigentlich später mit, aber ist okay. Alles, also diese, einfach diese Kriegsszenarios in diesem Film, das fühlt sich alles so echt an.
Mhm.
Die Aufstände, auch die Situation, wenn sie unterwegs sind und dann dieses schreckliche Wonderland da zum Beispiel, wo sie da durch müssen, als auch am Ende in der Stadt, gehen wir alles noch drauf ein, aber das, also ich fand das so ergreifend echt, geht schon sehr nah.
Ja, voll.
Das liegt aber auch, glaube ich, daran, wie er gearbeitet hat, also mit er meine ich unseren Regisseur, weil Alexander Garland hat quasi nicht, wie man das sonst so gerne macht, eben geschotlistet. Also für alle kurz erklären, der hat quasi mit Shotlist schreibt man, also man schreibt quasi vorher, das machen meistens Kamera und Regie und dann wurschteln da vielleicht noch ein paar andere mit drum, aber Schwerpunkt die beiden.
Also schreiben die jede einzelne Einstellung, die gedreht werden soll, einmal auf, mit welcher Brennweite, was soll passieren in dieser Einstellung und so weiter. Das wird dann für den Regieassistenten schön und nett in eine Shooting-Order gepackt, so damit man dann sagen kann, in welcher Reihenfolge man diese ganzen Einstellungen dreht.
Genau, Mensch, dann drehen wir Weidner, dies, das, hier
das
und so.
Das ist vor allem für die Planung eben einfach sehr gut, vor allem, dass dann auch die Leute, die am Set so mitarbeiten, und das sind nicht wenige, dann auch wissen, was wann kommt so, weil da wird sich gerne mal am Set drüber beschwert, wenn man nicht weiß, was in 5 Minuten gedreht wird oder in einer Stunde.
Spricht da der Frust in dir?
Ein bisschen, ein bisschen.
Ja, so arbeite ich auch gern. Nee, also.
Aber dann gibt es nämlich diese Regisseure, wo man dann im Nachhinein sagt, oh toll, der hat das ganz ohne Shotlist gemacht. Oh toll, das ist so ein kreativer
und der
Regisseur.
Der holt sich jetzt die Props nämlich an.
Ja, und der probt das einfach mit den Schauspielern und dann sollen die ihm sagen, was er machen soll und so. Und dann müssen alle halt darauf reagieren können. So, ja, das klingt immer erstmal toll, aber ich glaube, jeder am Set kotzt im Strahl bei so einer Produktion.
Okay, alles klar. Bist du fertig?
Nein, also.
jedenfalls, Alex Garland hat das genauso gemacht. Er hat quasi geprobt vorher, mit Schauspielenden, 2 Wochen lang, und hat dann die Szenen vor Ort geblockt, also wer wo soll wo sein, und inszeniert. Und dann haben sie mit der Kamera drauf reagiert. Und ich finde, das fühlt sich auch so an, weil sie sind halt irgendwie mitten im Geschehen. Die Kamera ist messy, schwenkt hinterher. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob es so viel Handkamera ist. Es fühlt sich alles auf jeden Fall wahnsinnig stressig an und die Kamera klebt ganz häufig in unseren Figuren.
Da können wir auch direkt drüber sprechen, über die Kameraarbeit in diesem Film, weil ich meine, die haben gar nicht so punktuell ausgeleuchtet, die Settings. Weil in der Regel machst du das ja auch so, du hast deine Schauspielenden, die stehen da irgendwo in der Gegend rum und dann weißt du eben ganz genau, welche Einstellung du drehst, wir hatten es eben. Und dann kannst du halt wirklich exakt dein Licht so positionieren, dass halt jeder einzelne Shot für sich genommen perfekt aussieht. Ja. Auch wenn es vom Licht her häufig wenig Sinn ergibt. Und ich glaube, in diesem Film hier haben sie sich da so ein bisschen mehr Freiheiten genommen, was das Lichtsetup angeht, vor allem, weil sie auch viel im Freien drehen. Beziehungsweise, ich glaube, die ganze Schlussszene im Washington dann, ich glaube, da haben sie viel im Studio auch gebaut, so diese Mauer, wo sie die Mauer gestürmt haben.
Ja, das ist im Studio, ja.
Genau, aber trotzdem, also so, was im Freien gedreht wurde, ich glaube, da wurde gar nicht so viel geleuchtet, sodass sie eben die Freiheit hatten, mit ihrer Kamera spontan 360 Grad zu drehen, in jede Richtung, was halt gerade die Schauspielenden so machen. Und da hat dann die Kamera auch einen großen, war dann auch natürlich sehr wichtig, die Art der Kamera, also mit welcher Kamera da gedreht wird.
Ich finde das ja ganz gut. Also für mich spiegelt das eben auch diesen journalistischen Aspekt wieder. So, okay, die Kamera folgt und du bist irgendwie mitten im Geschehen. Passt ganz gut zum Thema. So.
Genau, und die haben, ich wollte jetzt gerade darauf zu sprechen kommen, mit einer ganz besonderen Kamera auch hier gedreht. Wieder ein Film, der beweist, du brauchst nicht das High-End-Hollywood-Equipment.
Nach The Creator, das wird jetzt cool.
Das wird jetzt cool, genau.
Das jetzt in Hollywood auch mit so kleinen Kameras arbeiten.
Steven Soderbergh hat es probiert, mit dem iPhone zu etablieren, dass das auch geht. Aber ganz ehrlich, die haben geschummelt. Die haben ja trotzdem vor iPhone-Linse dann fette Optiken gepackt und sowas. Ja. Und das war schon ein bisschen geschummelt. Ja. Naja, auf jeden Fall, das war eine Kamera von der Marke DJI. Die haben vielleicht ein paar von euch schon mal gehört. Vor allem ist die so dem normalen Konsumenten bekannt als Firma bzw. als Hersteller von Drohnen.
Hey.
Damit sind die, glaube ich, eh bekannt geworden. So diese ganzen DJI Mavic Pro. Und so, und jetzt haben sie eben unter anderem auch vor ein paar Jahren was schon eine Kamera rausgebracht, die quasi Kamera und Stabilisierungsgimbal in einem ist.
Ja, also muss man jetzt nicht zu sehr ausführen, denke ich, sonst sind die Leute alle weg. Aber im Endeffekt, man hat ein Setup, wo man die Kamera sehr frei halten kann und trotzdem sehr schöne, gleichmäßige Fahrten bekommt. Und das ist auch noch zu einem sehr erschwinglichen Preis. Wir kriegen kein Geld dafür.
Von 10.000 Euro zu kriegen.
Also ne, tatsächlich, und sie haben doch Sachen mit der Sony Alpha 7S oder sowas gemacht.
Ja, nee, das war Creator.
Aber da jetzt der auch.
Der auch?
Ja, ja. Okay. Weil sie führt ja auch eine Sony Alpha die ganze Zeit mit. Also das sind, also gerade die Sony Alpha ist eine Kamera, die kriegt man für ein paar hundert Euro. Mhm. Das ist einfach eine Customer-Benutzer-Kamera, das ist keine Kinokamera.
Ja.
Also solche Bilder, wie man da in diesem Film sieht, das ist wirklich Kino, was der Film da macht, kann man mittlerweile relativ günstig erwerben.
Werbung Ende. Genau. So, und ein gutes Beispiel für, weil du es gerade gesagt hast, der Film geht da sehr dokumentarisch dran. Anderer Kriegsfilm, also ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Kriegsfilm per se, aber geht auch in die Richtung, hat auch solche Szenen. Children of Man, der auch viel mit Handkamera arbeitet, auch sehr direkt mitten im Geschehen ist. Aber das ist so ein anderes Beispiel für die Art und Weise, wie man sowas machen kann, weil der hingegen ist extrem geplant. Die Szenen, weil da sind auch sehr lange Kamerafahrten, Plansequenzen dabei, die sind wirklich bis ins Detail geplant. Da weiß jeder zu jeder Sekunde, was passiert. Und ich glaube, das war hier eben nicht immer so.
Das ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil das im Endeffekt ähnliche Settings mit einer extrem unterschiedlichen Herangehensweise sind.
Ja.
Und das spürt man. Also wenn man die beiden schaut, der eine, also Children of Man, ist natürlich, da ist einfach jede Einstellung Gold wert, sozusagen. Und bei dem Film ist es einfach ein Schnittfeuerwerk und es passiert total viel und es sind total viele
Geschichten. So zerschnitten ist er ja gar nicht. Ich finde, er ist immer noch sehr ruhig geschnitten eigentlich.
Ja, ich hatte jetzt nur in den stressigen Sachen passiert natürlich einfach viel.
Ja, es passiert viel, genau. Und die Kamera ist immer mittendrin. Das lässt es dann natürlich auch so wirken. Okay, aber machen wir mal weiter in der Geschichte.
Yes.
Ich würde sagen, wir begeben uns direkt auf den Roadtrip, denn da haben sich jetzt vier zusammengefunden. Wir wissen es alle. Die Lee, unsere Hauptfigur, der Joel, ihr, weiß nicht, Begleiter, der sie immer rumfährt. Und dann haben sich noch eben Kaylee Spaney alias Jesse, die junge Fotografin, angeschlossen. Und Stephen McKinley Henderson als Sammy. Den kennen wir unter anderem zuletzt auch gesehen in Dune Part 1. So ein etwas kräftigerer.
Ach, stimmt. Stimmt, der spielt den einen Cyborg.
Nennen wir Cyborg.
Ja, AI, wie auch immer man den nennt. Ja, okay.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Also ein witziges Quattro, was da sich auf den Weg macht. Und den ersten Encounter, die auf ihrem wunderbaren Roadtrip haben, ist an einer Tankstelle, weil sie müssen tanken. Und da kommt es direkt zur ersten On the Edge of Your Seat Szene, finde ich.
Der Film macht ja im Endeffekt, der hat ja das, was vielleicht, oh, jetzt wird es ein weiter Weg.
Oh Gott.
Die letzte Staffel von Game of Thrones gebraucht hätte. So.
Warte mal.
Moment mal. Nee, also ganz kurz ausgeführt.
Drachen?
Ja, genau. Der Film hat nämlich Drachen. Nee, du hast einfach hinter jeder Szene, die unsere Hauptfiguren erleben, eine konstante Bedrohung dieses Krieges, der herrscht. Also es fehlt der letzte Staffel von Game of Thrones, da machen sie es nämlich so, dass quasi im ersten Teil wird quasi das eigentliche große Problem, das 7 Staffeln aufgeführt wird, wird dann einfach erledigt.
Uff.
Mit dem Eis, hab schon wieder vergessen, wie er heißt, mit dem bösen König da.
Der blaue König.
Der blaue böse König da. Wir werden mal so klatsch weg und dann kümmern wir uns jetzt um was anderes. Und die letzten 7 Staffeln, die das Aufgebot pusht, sind jetzt halt weg. Ja. So, egal. Muss ich kurz mal Frust rauslassen an der Stelle.
Wir sollten mal eine Game of Thrones-Folge machen. Das
sollten wir machen.
Aber nur über die letzte Staffel.
Ja. Und wie man das anders hätte machen können.
Da hatten wir mal, ich weiß noch, damals, als wir die letzte Staffel fertig geguckt haben, haben wir, glaube ich, uns tagelang im Büro nur darüber unterhalten. Und alle waren schon so richtig genervt und Leo und ich
ja,
so.
Ja, ist ja gut.
Wir durften gar nicht mehr zusammen essen, weil die Leute wussten, dass wir dann wieder anfangen, darüber zu meckern.
So, genau, jedenfalls haben wir haben wir eben dieses Ding und das fängt da sofort an, weil die kommen halt wo an der Tankstelle und du weißt sofort, die wissen nicht, wie die, weil da stehen drei Leute mit Maschinengewehren, stehen da rum und unsere Protagonisten wissen sofort, Protagonistinnen natürlich, wissen sofort eben nicht, wie sind die drauf, wie ist die politische Haltung, was dürfen wir sagen, weil dann werden sie natürlich sofort gefragt, ja, und auf welcher Seite, sagt, ey, wir sind nur Reporter, wir haben keine Seite und so. Das ist eine konstante Bedrohung und das macht jede Szene so spannend.
Mhm. So. Was ich auch extrem spannend finde, ist, Achtung, jetzt mache ich mal ein neues Fass auf, die Art und Weise, wie hier der Kern der menschlichen Natur behandelt wird.
Oh, Dennis, jetzt wird's deep. Achtung, yes. Zuhören.
Naja, eigentlich nicht. Aber was ich halt eben so krass finde ist, und das versuche ich auch immer wieder, also da bin ich häufig mit Menschen im Dialog über dieses Thema, aber ich glaube, wir Menschen tendieren dazu, uns für intelligenter zu halten, als wir sind. Also, dass wir mehr,
ja, will ich mitgehen.
Ne, also dass wir auch mehr über uns wissen, über unseren Körper, wie der Körper funktioniert, wie wir funktionieren, wie unsere Hormone funktionieren, wie alles einfach funktioniert. Das wissen wir alles. Das haben wir alles herausgefunden. Die Wissenschaft und die Ärzte und all das haben das rausgefunden. Und wir als Individuen sowieso, also wir sind sowieso noch mal schlauer als alle anderen und wissen ganz genau, was mit uns stimmt oder nicht stimmt. Und wissen, wie wir uns in jeweiligen Situationen, in denen wir noch nie gewesen sind, uns womöglich irgendwann mal verhalten werden. So, das denken wir. Das ist die Hybris des Menschen des 21. Jahrhunderts. Mhm. Und
ja, ich weiß nicht, ob es nur im 21. Jahrhundert ist.
Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, jede Generation, Natur. Jedes Jahrhundert, jede Gesellschaft denkt immer, sie wüsste es besser.
Ja.
Und jetzt sind wir am finalen Standpunkt unserer Intelligenz angekommen. Und in weniger als 50 Jahren werden Leute auf uns zurückblicken und sagen, boah, waren die dumm.
Ja.
So, und dieser Film hier geht noch einen Schritt weiter eben und zeigt uns wirklich die tiefsten, niedersten Triebe des Menschen. Und es wird natürlich, ich glaube, jeder, der so diesen Film sieht, also ich glaube, kaum jemand, außer vielleicht aus Spaß, wird sagen, ja, geil. Ja, geil. Ich möchte sowas. Ich will so einen Bürgerkrieg, damit ich genau diese Sachen machen kann.
Geil schießen.
Ja, geil schießen, Menschen aufknüpfen, ausweiden, keine Ahnung. Mega.
Hey, ihr merkt schon, was in der Szene da so passiert.
Genau, das passiert dann nämlich. Gut, die Leute haben den Film gesehen, ja, stimmt, an diesem Punkt. Und das ist nämlich der Knackpunkt. Also, dass man nicht, glaube ich, so arrogant sein sollte und sagen würde, nein, sowas würde ich niemals tun. Also ich hoffe, ich würde sowas niemals tun, aber wissen kann es niemand von uns. Wenn du in diese Situation kommst, wo es nur noch darum geht, zu überleben oder nicht zu überleben und was du dann plötzlich für eine Art Mensch wirst, das wird einiges, diese Situation wird einiges über dich verraten, was Schockierendes, was du, glaube ich, niemals hättest wissen wollen über dich.
Ja, weil das wirkt wie so eine, ja, das sind halt so junge oder so mittelalte Männer und vielleicht noch ein Vater und die sitzen halt rum und dann gehst du halt um die Ecke und dann haben die zwei Leute da aufgeknüpft.
Ja, und so. der eine sagt,
das ist hier cool, soll ich mich dazu stellen, hast du ein Foto von mir?
Ja.
Das wirkt aber wie so ganz normale, so Southern Amis halt, die da rumstehen.
Mich hat tatsächlich, ich glaube, jetzt, wo ich diesen Film gesehen habe, noch weniger Lust, nochmal nach Amerika zu reisen, weil
noch ist es nicht so weit, Dennis.
Ja, schon, aber irgendwie, es ist halt so realistisch. Also,
ja, es tut schon weh.
Also ich würde, also wenn ich das so denke, ja doch. Also gibt bestimmt schon ein paar Ecken, wo das so normal ist.
Ich
keine Ahnung.
Der Film arbeitet ja die ganze Zeit damit.
Genau.
Die haben sich hingesetzt und sich gesagt, okay, wie kann das aussehen? Und der Witz ist, dass die schon vor 4 Jahren mit der Production angefangen. 2020, also gerade da war dieses Wahljahr in Amerika. Und Alex Garland wird jetzt immer gesagt und gefragt, wie er denn so visionär sein könnte. Und er sagt selbst immer, naja, das sind eigentlich Themen, die schon damals so auf dem Tisch lagen. Ich habe die einfach nur aufgenommen. Also das gibt es schon die ganze Zeit. Das ist schon super präsent die ganze Zeit. Und das entwickelt sich einfach nur weiter. Also es hört nicht auf. Er hat schon 2020 solche Szenarien gesehen und wenn du jetzt guckst, ist man immer noch auf dem Weg dahin.
Ja, genau. Ach ja, schön. Naja, auf jeden Fall in dieser Szene geht es vornehmlich darum, eigentlich natürlich die Bedrohung darzustellen, aber auch die Unsicherheit von unserer jungen Protagonistin zu zeigen, wie sehr sie noch nicht bereit ist, mit solchen Situationen umzugehen. weil sie schafft es nicht, ein Foto zu machen. Und dann kommt halt ihr zu Hilfe, kommt dann Lee und erlöst sie quasi davon, sagt, komm, ich mache ein Foto von dir.
Kurzer Exkurs, machen wir ganz schnell, haben wir schon ein paar Mal behandelt. Warum ist so eine junge, unerfahrene Figur in so einem Film, bietet sich an, weil dann haben wir jemanden, dem wir die Regeln dieses ganzen Universums immer erklären können.
Genau.
Ist der Neue, die weiß nichts und die kriegt von allen anderen immer erklärt, was Sache ist.
Ja, ich, ja, doch, ja. Und zusätzlich, glaube ich, das, also es bedingt sich alles hier. Also auch die Lee bekommt dadurch natürlich eben diese Möglichkeit, in eine Mentorenrolle zu schlüpfen, was dann in ihr eine Entwicklung beziehungsweise eine Veränderung ihres Charakters irgendwie auslöst, als auch in der Jungen.
Das ist übrigens das Einzige, was ich dem Film so ein bisschen hervorwerfen, ist übertrieben, weil ich fand ihn ziemlich gut. Aber was man sagen könnte, was ein bisschen schwächer ist, ich finde die Character Arcs, also für alle quasi die Entwicklung, die unsere Figuren durchmachen, zumindest die zwei wichtigsten, also Lee und, wie heißt die Kleine?
Jessie.
Fand ich sehr vorhersehbar. Also ich habe relativ früh gesehen, wo diese Reise hingeht.
Ah.
Du nicht?
Das mag ich immer, wenn so ein Film es schafft, dass ich eben genau darüber gar nicht mehr nachdenke. Ich habe während keiner Sekunde mehr darüber nachgedacht, was wohl als nächstes passieren wird.
Nö, das habe ich auch nicht. Das ist deswegen, er ist ja sehr gut.
Ja.
Aber quasi diese Entwicklung war jetzt nicht überraschend für mich oder so. Also es ist relativ klar ersichtlich, was die Figuren dann irgendwann machen werden.
Ja, aber ich finde es trotzdem gut. Also,
ich habe auch nicht gesagt, dass ich es schlecht fand. Ich würde nur sagen, das ist das Einzige, wo ich sagen würde.
Wir können ja springen, ist ja, ja egal. Aber wir können ja hier schon mal zusammenfassen, nämlich was passiert. Und zwar, Lee entwickelt sich ja erstmal so ein bisschen in die andere Richtung. Also, weil sie ist ja eigentlich sehr kalt den ganzen Film über, sehr emotionslos.
Die schockt gar nichts.
Die schockt gar nichts mehr, aber ich glaube halt wirklich, die ist emotional tot innen drin eigentlich, weil nicht anders hältst du das vielleicht wahrscheinlich aus, diesen Job. Und sie wird immer mehr, also erstmal kriegt sie eine leichte posttraumatische Belastungsstörung so im letzten Drittel des Films.
eine leichte? Also, kauert da auf dem Boden am Ende und schreit nur noch rum.
Ja.
Ah, ich glaube, diese Person ist leicht ungehalten. Ich könnte mir vorstellen, Person kauert auf dem Boden und schreit.
Ja, genau.
Na gut, sorry. Ich wollte nicht unterbrechen.
Alles gut. Ja, so auf jeden Fall, bei der gibt es eine Entwicklung in diese Richtung. Und bei der Jessie, bei der Jungen wiederum, genau in die andere Richtung. Also die entwickeln sich wirklich genau in die jeweils andere Richtung. Sie wird immer kälter und immer toter innen drin, sofern man Todtöter werden kann. Aber in ihr stirbt was und die andere kommt wieder so, erwacht wieder so ein bisschen zum Leben. Nur um dann am Ende, naja.
Und am Ende tauschen sie Rollen.
Am Ende tauschen sie Rollen, genau. Ja, da kommen wir dann auch noch zu.
Und das ist das Geile an diesem Film. Also nicht das, sorry, aber das, wo wir jetzt quasi, wir kommen jetzt von Setting zu Setting, wie so Roadmovie-mäßig eben typisch. Und ich fand, während ich das geschaut habe, jedes Setting geiler als das andere. Und ich habe, und das ist das, was du gesagt hast, das ist das Geile an diesem Film, meinte ich, ich habe vergessen, dass das ein Film ist.
Mhm.
Und das schaffen. Und das ist für mich so eine Benchmark, weil du und ich, wir machen das halt Tag ein, Tag aus, sind wir im Filmgeschäft unterwegs. Und für mich ist es ein guter Film, wenn er es wirklich schafft, dass ich vergesse, dass das ein Film ist oder wie der gemacht wurde, wenn ich darüber nicht mehr nachdenke. Und das war wieder ein Film gewesen, bei der das geschafft hat.
Ja, ich hab null drüber nachgedacht.
Ja, voll.
Und ich habe das mittlerweile auch ganz oft, sei es wegen unserem Podcast oder aus anderen Gründen, weil ich wegen dem Drehbuch mal wieder was recherchiere oder so, dass ich halt auch die ganze Zeit drüber nachdenke, okay, wie sind die Plotpoints, wie hat er den Midpoint aufgebaut, wie ist die Charakterentwicklung, all das, worüber wir hier immer wieder sprechen, da denke ich sehr, sehr häufig drüber nach, während ich einen Film schaue, war ich diesmal hier wieder gar nicht so, gar nicht, null, war voll drin. Ich würde jetzt mal aus Zeitgründen ich würde storymäßig ein bisschen was überspringen jetzt.
Ja, ja.
Und zwar Lass mal, also die kommen dann irgendwann, kommen sie auch in so eine Stadt, die so tut, als würde es diesen Krieg nicht geben.
Ja.
Halt auch durchaus realistisch so. Können wir aber, glaube ich, überspringen. Es gibt eine schöne Szene in dem Einkaufsladen.
Ja, da fängt das so ein bisschen an, da wacht so die menschliche Seite in
genau,
wieder.
Genau, da geht's los. Da fängt das an, dass sie so ein bisschen, dass sie auch wieder das erste Mal lächeln kann und so. Dann geht's aber weiter und wir kommen zu unserer nächsten großen Szene, nämlich die Begegnung auf diesem Weihnachtsmarkt, was ich weiß nicht, was das war.
Diesem Wunderland-Ding da.
Diesem Wunderland-Ding da.
Oh, wie die da diese, fahren diese Straße lang und plötzlich kommt so ein Tor und sagt, willkommen im Wunderland, wo so Figuren stehen, das ist so hübsch eingerichtet.
Und es wird nichts gesagt.
Ja.
Die halten an vor diesem Weihnachtstor.
Und so, was ist das?
Und da hinten, rechts hinten ist irgendwo ein großes Haus und die gucken und keiner sagt was, aber alle Leute im Kino rutschen so, schon so unruhig in ihren Sitzen hin und her.
Welcome to Wonder.
Das ist nur eine Straße. Okay, da liegt eine Leiche mitten auf der Straße.
Ja.
Hat das was zu bedeuten? Weiß ich nicht. Kommt wie es kommt. Sie werden natürlich direkt angegriffen und treffen dann auf zwei, ein Scharfschützen-Duo.
Und das ist das Geile an diesem Film, diese Begegnung.
Weil die haben so ja immer gut.
Dieses Duo, die da so voll so irgendwie, er als Journalist, also setzt sich daneben.
Der Joel.
Joel setzt sich daneben und will die so ein bisschen ausfragen, was die so wissen. Und die sind die ganze Zeit so, Digga, du merkst schon, dass wir hier gerade gegen einen Sniper kämpfen.
Ja, ja, ja.
Kannst du mal kurz die Schnauze halten?
Ja, ja. Auch wie dieser Dialog einfach, es ist so, ja, was macht ihr? Ja, da ist ein Typ im Haus, der versucht uns zu erschießen und wir versuchen ihn zu erschießen.
Danke.
Point.
Habt ihr irgendwelche News von irgendwo? Habt ihr bla so, naja, wir sind hier und versuchen den zu erschießen.
Ja, fertig.
Und dann noch der Sniper, der die ganze Zeit so, ich arbeite gerade.
Ja, genau. Und das ist auch eine Szene, wo dann auch unsere jüngere Charakter, der jüngere Charakter hier, die Jessie, so ein bisschen wächst, weil sie jetzt mal ein bisschen mutiger wird und sich da auch ranschleicht und so ihr erstes richtig cooles Foto eigentlich macht. Oder zweites schon. Naja, dann machen wir mal weiter. Und zwar, achso, es gibt dann diese schöne Unterhaltung zwischen Jessie und Lee, wo Jessie fragt, ob, wenn sie getötet wird im Laufe dieses Krieges, ob Lee dann ein Foto von ihr schießt. Das ist gut.
Ja.
Das ist eine gute Frage.
Ja.
Und Lee sagt ja. Wahrscheinlich schon.
Und das ist ja auch, also das ist ein schönes Bild für diese Kriegsfotografie.
Ja.
So, ja, mach ich. Wir sind hier ganz ehrlich.
Mhm. Ja, fand ich stark. Interessante Frage, sollten wir im Hinterkopf behalten.
Hey.
Und es geht weiter. Und zwar kommen sie jetzt, nämlich treffen sie, es ist auch erstmal wieder super spannend. Die fahren so eine Straße lang, plötzlich sehen sie von hinten ein Auto rankommen. Wir stellen zum Glück schnell fest, okay, ist gar nicht so gefährlich, sind nur zwei Dudes, die kennen wir. Und dann kommt sie, wie es kommt.
Das sind
und
irgendwie andere Reporter, glaube ich.
Andere,
ne?
Reporter, Kumpels, ja. Freunde, genau. Und dann treffen sie aber auf zwei andere Amerikaner mit Waffen.
Und jetzt kommt die Szene, Leute.
Die Szene.
Ja.
Und jetzt frage ich dich wieder, und meine Lieblingsfrage, ist das der Midpoint? Würdest du sagen, das ist er?
Boah, ich finde das bei dem Film echt schwer.
Genau, das ist schwer. Also, generell hier eine Struktur
also,
zu finden.
Also generell wäre es durchaus möglich, weil der Midpoint ja auch gerne einfach mal eine starke... Also ich kann es mir schon vorstellen, weil in den Figuren viel passiert, weil man... Weil ja dann auch quasi sie konfrontiert werden persönlich, also
mit Kristen Stewart.
Es gibt jemanden, genau, das ist Jesse Plemons, der sie persönlich angeht, weil vorher haben alle immer respektiert, dass sie Reporter sind. Und sie sind immer alle so ein bisschen, sie sind immer so fein raus aus allem. Und jetzt, Turning Point, jetzt sind sie es plötzlich nicht mehr.
Ja.
Und von einem fantastisch, fürchterlich, wie kann ich das sagen, gespielten Soldaten, gespielt von Jesse Plemons, das, ey. Ich finde, der Typ hat wirklich ein Talent dafür, Figuren zu spielen, bei denen du krass nicht weißt, wo du dran bist.
Ja, also der kann Charakter spielen und du kannst dir nicht sicher sein, ist das jetzt ein armes Würstchen? Ist das ein absoluter Psychopath? Oder ist er einfach nur ein Weirdo?
Ja.
So.
Turns out, er ist ein fucking Psychopath.
Ja.
Und das ist einfach, ich finde, man sieht den so. So ein Blonder, so ein Straighter, so offensichtlich Amerikaner halt, nicht Amerikaner, Soldat, voll Soldatmontur, mit einer rosaroten Brille auf. Das war so, was geht mit dem ab?
Ja.
Und steht da so rum, ist so super straight und guckt die so an und du bist hier die ganze Zeit so, okay, will der jetzt irgendwie nur seinen Job machen? Ah, der ist ein bisschen verunsichert von denen, weiß ich nicht, weiß nicht so wirklich. Und dann wird das ja super schnell mega bedrohlich.
Bam!
Ja,
der erste tot.
Und ich finde das, wenn das so gut gespielt, weil er auch so fragt so, wir sind nur Presse, wir sind Amerikaner, aha.
Was für Amerikaner?
What kind of American?
Ja.
Und so voll ernst, aha, okay. Als würden die sich so unterhalten, einfach. Und du hattest jedes Mal das Gefühl, er hat diese, weiß ich nicht, was für eine Waffe ist, die er da im Arm hat, so.
Ja.
Und der richtet die ja erstmal gar nicht auf die. Und jedes Mal, wenn der die dreht und wendet, weil er irgendwo hingeht, denkst du so, ja,
und wisst, ich saß auch die ganze Zeit im Kino, war mich ständig am Ducken. Ja. So.
hör auf damit.
Ja, nein, nimm sie wieder hoch. Boah, das ist eine krasse Szene. Und
da spätestens hat es für mich wirklich geknackt, was das hier für ein Film ist, weil ich wirklich, ich saß dann, hab drauf geguckt, so, oh mein Gott. Mhm. Was passiert hier gerade?
Das ist witzig, weil diese Szene, nur ein kleiner Ausschnitt davon, nämlich genau diese Stelle, wie er fragt, was für Amerikaner, also what kind of American, die ist auch im Trailer, aber nur diese kurze Stelle, mehr ist das gar nicht. Aber trotzdem ist mir, ich habe den Trailer nur ein oder zweimal gesehen, und aber diese Stelle, die ist mir im Kopf geblieben, schon die ganze Zeit. Das heißt, ich habe eigentlich, während ich den Film geguckt habe, schon die ganze Zeit darauf gewartet, wann endlich diese Szene kommt, weil ich wusste, das wird eine besondere Szene, weil der Typ das einfach so krass spielt.
Und das ist auch das, was ich vorhin meinte. Deswegen würde ich argumentieren, dass der Film nicht ganz wertfrei ist. Weil halt diese Szene ist, wie gesagt, ist eigentlich die Szene, an die man sich erinnert danach. Entschuldigung. Und
schon wieder ein Bäuerchen. Du musst mal.
Vielleicht ist das Sprudelwasser. Hm. Na egal. Jedenfalls, und das ist. Und die hat ja schon eine Message, weil diese Figur ist offensichtlich ein ganz schlimmer Antagonist. Also ist jetzt niemand, der irgendwie. Und der ist ja offensichtlich ultra rechts, weil der quasi, also der AfD damit, okay, aber das ist halt wirklich dieses, also dieses Mindset, dass sich auch hierzulande ja so ein bisschen einbürgert zu dieses, aha, deutsch, und da halt eben so patriotisch so, mhm, und sagst du, so, es reicht nicht, dass du Amerikaner bist, wo kommst du her? Mhm. Mhm. Ne? Wie viel amerikanisch bist du?
Ja.
So.
Ja. Ja, das ist krass. Das stimmt, also ich weiß, was du damit meinst, aber würde ich so weit gehen und sagen, dass er halt aber schon eine Art, also, dass er so für sich kämpft, dieser Typ, dieser Jesse Plemons Charakter. Ja,
also auch dieser, ich finde, wenn man auch in diesen, der hat einfach so einen Leichenberg da in dem Grab.
Ja,
das ist ja so ein Massengrab.
Ja, und scheinbar töten die auch aus Spaß.
Nee, ich finde das, wieso? Wie kommst du darauf?
Weil es wird ja darüber gesprochen, dass die alle keine Militäruniform anhaben, dass es einfach Zivilisten wahrscheinlich gewesen sind, die sie da abgeknallt haben.
Ach so, nee, der geht, also meine Interpretation war, der geht rum und fragt Leute, was für Amerikaner sie sind.
Ja.
Und wenn ihm die Antwort passt, lässt er die durch, und wenn nicht, erschießt er die. Und
ja,
nimmt sie mit und
ja,
wirft sie
ja, ja gut, dann wir meinen dasselbe.
Das ist das Game. Ja. Und dann ist es ja auch am Ende, dann hat der eine, also den einen hat er sofort platt gemacht, und dann ist es ja wirklich, ja, wo kommst du her? Aus Hongkong. Chinese. Und schießt einfach. Du hast nicht noch so ein Psychospielchen und keine Ahnung, sondern setzt einfach an, er schießt ihn sofort. Ja. Das war's. Eine Sekunde, danke, ciao. Mhm. Und das macht ihn so gruselig, weil du weißt, der könnte sofort, ja.
Und das ist
auch wieder so, where are you from? Jetzt, er fragt ja auch erstmal alle drei, sagt er, Florida. Mhm. Und weißt du überhaupt nicht, was er davon hält? Where are you from? Missouri? Mhm. And you? I'm from, was sagt sie, Colorado? Und mir legt er so, denkst du, okay, shit, was passiert? Und diese Pausen, ne, diese, das hat Tarantino mal gesagt, dass du hältst die Spannung aufrecht, wenn du quasi die Szene länger und länger ziehst, wie so ein Gummiband. Mhm. Und solange es trägt, wird es immer spannender.
Das ist gut.
Naja,
und
okay.
Dann wird die Szenerie aber aufgelöst, weil unser, wie hast du ihn genannt, AI-Android von Dune mit dem Auto angerast, kommen die beiden ummöbelt in das Leichengrab, rammt leider mit den beiden zusammen auch eben die Jessie.
Ja.
Und das ist die Szene, du wirst wissen, wenn ich jetzt, ich werde über dich jetzt hier sprechen, du mit uns im Kino gewesen bist, ich werde dich nicht beim Namen nennen, aber du weißt, was wir über dich jetzt sprechen. Person X saß neben mir, zwei Plätze neben mir, und konnte wirklich gar nicht mehr hinschauen. Also das war krass. Also da wirklich weggedreht, Arm vors Gesicht so. Und
Das geht an die Nerven. Der Film
und
ist
ich,
nicht...
Ich auch. Ich habe das so gesehen, aber ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich war wie eingefroren. Ich stand da, hab mich festgekrallt, hab mit offenem Mund und offenen Augen einfach nur auf die Leinwand gestarrt. Und ich konnte nicht mehr wegsehen. Also bei mir war es einfach das Umgekehrte so. Es war so krass. Also ich meine, und ich würde sagen, ich habe schon schlimmere Sachen im Kino gesehen oder im Fernsehen. Was Gore angeht und Blut und Horror und Leichenberge und sowas. Also, wenn du mal so einen Film wie 300 nimmst, gut, sehr, sehr artifiziell, aber da
ja,
ist.
Ja, voll, da passiert alles, fliegen Köpfe rum.
Ja, und ist ja so aber trotzdem, und hier ist es halt wieder dieser Realismus, der es halt so schlimm macht.
Total, voll.
Ja, machen wir weiter. Im Zuge dessen wird dann aber doch noch eben unser Retter, Sammy, der Ältere, angeschossen. Und
Sammy, der Ältere.
Dann gibt es diese schöne Szene, wie sie durch diesen brennenden Wald fahren. Oh, das war so richtig der Weg. Weiß nicht, was war
sein,
das?
Sein Abschied.
Sein Abschied, der Weg in den Himmel oder die Hölle, je nachdem, wo er hingeht. Aber oh, das ist
schön,
das
dass du in so einem
starke
Waldbrand dann was Schönes findest, weil die Funken dann so vorbeiziehen.
Ja, irgendwie, ja, es war verstörend und schön zugleich. Das hört man ja, glaube ich, oft von Kriegsveteranen, Überlebenden oder so.
Ja, du hast ja auch, wenn du so Bilder, von so also wenn du so von Stadtkämpfen, wo dann Raketensysteme hochschießen, eine Rakete runterraten, das hat ja teilweise so Feuerwerkästhetik. Ja,
das ist dieser kontroverse Satz, die Schönheit des Krieges.
Ja, sorry Leute, ist keine so lustige Folge, aber das ist auch, der Film hat mich auch nachdenklich zurückgelassen.
Ja, ist wirklich so. Okay, aber dann machen wir weiter. Er ist jetzt tot, sie sind jetzt bei einem Militärcamp angekommen. Da wird erstmal ein bisschen getrauert, jeder auf seine Art. Fand ich auch krass, inszeniert auch wieder hier, wie Joel da einfach nur explodiert und am Schreien ist. Und Lee macht ein Foto von der Leiche von ihrem ehemaligen Freund, der noch tot im Auto sitzt.
Und dann wischt sie es weg aus dem Auto, weil es muss ja weitergehen.
Genau, immerhin löscht sie das Foto dann.
Und das ist der Punkt, wo sie bricht.
Stimmt, ja. Mhm. Richtig, das ist stimmt.
Weil sie sitzt irgendwann da und löscht das Foto von ihm.
Ja.
Und das ist der Punkt, wo sie bricht.
Ja.
Weil das ist ja auch danach dann, wir sind ja dann relativ schnell schon in Washington, glaube ich.
Genau, ja.
Da ist sie ja wirklich komplett aufgelöst dann.
Ja, Jessie knipst ein Foto nach dem anderen, die geht richtig auf, geht voll rein, muss die ganze Zeit von den Soldatinnen und Soldaten irgendwie wieder zurückgeholt werden, damit sie nicht direkt plattgeschossen wird. Und Lee kommt auf ihr Leben einfach nicht mehr klar. Joel kümmert sich noch die ganze Zeit um sie und dann kommen sie ja an das Tor.
Und das muss ich sagen, Hut ab an Alexander Garland.
Ich glaube einfach nur Alex, oder? Heißt der Alexander?
Alexander.
Wir
klären es jetzt ein für alle
Mal. Er heißt Alexander Medava Garland.
Okay. Garland. Herr Garland.
schön, dass Sie dabei sind.
Ich finde die so gut inszeniert. Ich finde diese ganze, die letzten 20 Minuten, diese Stadtschlacht und dann das im Weißen Haus, ich war so auf Adrenalin die ganze Zeit.
Mhm.
Ich habe alles vergessen, wirklich, weil die reden dadurch, du hast permanent das Gefühl, die könnte permanent einen Querschläger treffen. Die ganze Zeit wird gespielt mit Jesse, die da rausrennt, komplett ruthless, der ist alles egal. Lee kauert nur noch in der Ecke und die ganze Zeit gestresste Soldaten und Joel, der irgendwie versucht so, renn da jetzt nicht hin und die Soldaten sind, geh hinter mir. Und du hast ja diese ganz spannende
Dynamik,
dass diese Soldaten einerseits sie schützen wollen und andererseits immer wollen, dass sie mitkommen, damit sie Fotos machen können davon, was sie jetzt Geiles machen.
Ja.
Weil jetzt, das ist so der Endkampf. Und ich fand das so gut inszeniert.
Mhm.
Ich war sowas von drin.
Ja.
Also.
Da ist es dann vielleicht tatsächlich, war dann die Herangehensweise von Alex gar nicht mal so doof, zu sagen, okay, wir proben das mal komplett ohne Kamera. Hauptsache, es fühlt sich realistisch an. Und dann schauen wir einfach, wie wir die Kamera platzieren, was wir mit der machen.
Ich
bin fertig.
Wie er auch permanent diese Einstellung, die sind klug gewählt. Er zeigt ja permanent diese Schusslinie. Also du hast immer diese Tunnel, also das heißt Tunnel, also Gangkämpfe, also auch am Anfang hast du dieses Tor, wo es links und rechts sozusagen Deckungsmöglichkeiten gibt, später die Gänge im Weißen Haus und permanent hast du diese Einstellung, so halbtotalen, wo du die Schusslinie siehst, wenn eine Person oder eine unserer Hauptfiguren da drüber läuft, quer und du merkst, jetzt die 4 Meter sind sehr gefährlich.
Ja,
jedes
genau.
Mal. Und die ganze Zeit wird geballert und du hast jedes Mal das Gefühl, jetzt könnte was passieren. Bist du immer so, und dann passiert vielleicht doch nichts und so. Das ist,
ja. Genau, und dann gibt es ja den Moment, Präsident will abhauen, nur Lee erkennt, okay, der Präsident wird nicht in diesen 3 Autos sein, die da gerade versuchen durchzubrechen. Der ist noch im Weißen Haus. Zack, sie geht ins Weiße Haus, ein paar Soldatinnen rennen mit hinterher. Dann wird da drin noch ein bisschen geballert.
Das ist ein bisschen, da geht's richtig.
Geht's auch nochmal.
Das wird 10 Minuten wirklich Action, Spannung.
Ja, natürlich, aber da war ich dann schon so, okay, komm, weiter, Raum, nächster Raum, nächster Raum, nächster Raum. Weil ich wollte dann auch, dass sie endlich zu den Präsidenten kommen. Also das war trotzdem spannend, natürlich sau spannend. Und ja, dann kommt eben die Szene.
Wo sie Rollen tauschen, meinst du?
Wo sie Rollen tauschen, wo quasi nochmal auf den Satz, auf die Frage referenziert wird, wirst du, also wo Jesse Lee fragt, also die Junge fragt die Erfahrene, wirst du mich fotografieren, wenn ich sterbe?
Ja, und hier die Rollen eben andersrum. Lee rettet Jesse, weil Jesse halt in diese Schusslinie läuft. Und Jesse zückt die Kamera und fotografiert den exakten Moment, in dem Lee erschossen wird.
Mhm.
Wirklich da so. Ja.
Okay. Ich war in dem Moment erst so, oh, krass, stark, ja, krass, tut weh. Ich habe mir irgendwie trotzdem, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber ich habe mir irgendwie trotzdem gewünscht, dass es andersrum wäre. Ich weiß nicht, ob das irgendwas gemacht hätte, anderes mit dem Film.
Ja, weil dir Lee leid getan hat, weil Lee auf dem Weg war oder weil Lee einen Redemption-Arc gemacht hat.
Kann sein, aber tatsächlich, für mich wäre sogar eher der Grund gewesen, warum es andersrum für mich erstmal im ersten Moment besser funktioniert hätte, wäre, weil, wenn es so gewesen wäre, dass Jesse gestorben wäre und Lee dann einfach eiskalt draufgehalten hätte und das Foto gemacht hätte, hätte das einfach nur bedeutet, okay, die ist nach wie vor tot. Also dann hätte eben gar keine Charakterentwicklung oder die Charakterentwicklung, die stattgefunden hätte, wäre wieder zunichte gemacht worden in dem Moment. Und das einfach nur, um nochmal so dieses zu zeigen, wie zerstörerisch, also was Krieg dieser Art mit Menschen machen kann.
Naja, der Film ist eine Tragödie. Also du hast zwei von den zwei wichtigsten Figuren, Charakterentwicklung, die eben beide sich als Tragödie auflösen. Also du hast einerseits die Figur mit der Redemption Arc, nur kurz für Leute erklärt, Figur mit Redemption Arc heißt sozusagen eine Figur, die erst auf der, nennen wir es jetzt mal, falschen oder schlechten Seite steht oder eine schlechte Einstellung hat und sich im Laufe des Filmes zu einer guten oder richtigen, wie auch immer man es nennen will, Haltung entwickelt. Das ist quasi eine Redemption Arc und Lee kriegt eine Redemption Arc in dem Film, wird dann aber erschossen, also scheitert dann mit ihr.
Was dann wiederum, wenn du mehr drüber nachdenkst, was fast noch härter ist, sie kriegt eine Redemption Arc.
Sie wird geheilt und wird dann erschossen. Tragödie im Bilderbuch.
Das ist krass, ja.
Voll das. Und andererseits haben wir bei Jesse eine Charakterentwicklung zum Schlechten hin. Mhm. Also zu dem rücksichtslosen, mir ist alles, oder mir, ich bin abgestumpft, was auch wieder eine Tragödie ist.
Genau, weil sie wird zu der, die Lee am Anfang gewesen ist.
Ja. Und das macht das. Lässt dich sehr nachdenklich und traurig zurück.
Mhm. Ja, und dann kommen wir endlich zum Präsidenten. Er wird geschnappt und bevor er erschossen wird, kommt aber noch Joel hinterher und sagt, hey, wartet, bevor ihr ihn erschießt, ich brauche noch ein Statement. Ja. Sagt er, please don't let them kill me. Sagt er, ja, das ist ein gutes Statement, jetzt könnt ihr.
Und dann erschießen sie.
Und dann gibt es das schöne Gruppenfoto von den Soldaten mit dem geschlachteten, erschossenen Tier, was blutig vor denen auf dem Boden liegt. Und der Abspann beginnt.
Und das ist genau so ein Bild, so dieses, da stehen dann vier Soldaten, so lachend drunter auf dem Boden eine Leiche, links noch so eine angeschnittene Leiche von einem Secret Service Agent oder so.
Ja.
Und das wird so, das ist richtig fies. Du hast einen Cut zu weiß, denkst, der Film ist vorbei, und beginnen die Credits und dann blendet sich so langsam, wie wenn sich ein Film entwickelt, weil Jesse schießt auf Film, also Filmkamera, wo man Fotos noch so entwickeln muss, so langsam sich das Bild entsteht.
Ja.
Ah, das war so fies.
Generell, da möchte ich noch mal ganz kurz zu sprechen können. Das können wir aber auch im Nachklapp machen.
Wollen wir einen Nachklapp? Wir sind am Ende jetzt.
Lass mal machen.
Okay, machen wir.
Nachklapp.
Kuli, was ich nämlich noch sagen wollte, was ich toll fand, war, dass der Film tatsächlich die Fotos die ganze Zeit gezeigt hat, die gemacht wurden von den beiden Damen. Weil ich hasse das, wenn in Filmen Fotografen, Fotografinnen gezeigt werden, die knipsen die ganze Zeit, gucken sich die Kamera und sagen, oh, tolles Bild. Aber du kriegst es nie zu sehen.
Ja.
Irgendwie fehlt da was. Also dann finde ich es schwierig, da einen Bezug zu herzustellen. Weil die Bilder, die da gezeigt werden und teilweise unkommentiert gelassen werden, da kann ich mir dann selber zusammenreimen, was das jetzt bedeutet. So das erste richtig gute Foto, was die Jesse ja schießt, ist ja auch, da sind sie auch in so einem kleineren Gefecht, wo einer dann erschossen wird und sein Kollege versucht noch die Blutung zu stoppen und schreit da nach, weiß ich nicht, Bandagen oder nach Hilfe. Und genau in diesem Moment macht sie ein Foto und das sehen wir. Und es wird nicht drüber gesprochen, aber wir sehen das und wissen genau auch als Zuschauende, das ist ein starkes Foto. Da hat sie was gerade geschaffen. Und das weiß sie auch, aber es wird nicht drüber geredet. Aber wir wissen es. Und so funktioniert das mit all den Fotos im Laufe dieses Films.
Die Fotos, also wir sehen ja in dem Moment durch die Augen unserer Hauptfiguren Und die begleiten ja die Charakterentwicklung mit. Mhm. Also siehst, dass die eine immer weniger zaghaft wird und die andere macht immer weniger Bilder.
Ja,
immer vorsichtiger.
Stimmt, genau. Das ist auch cool gewählt, dass Jesse schwarz-weiß fotografiert und Lee in Farbe, weil dann wissen wir immer genau auch, weil, wie gesagt, da die Bilder auch oft unkommentiert gezeigt werden, wissen wir dadurch automatisch direkt, von wem jetzt dieses Bild ist, was wir da gerade sehen. Also, clever. Toll. War schön. Schön. Also, krasser Film. Ich glaube, den würde ich mir auch nochmal angucken.
Ich finde, also ich muss sagen, vielleicht auch nochmal einer größeren Leinwand. Das klingt jetzt so blöd, weil das muss ich dem Film wirklich lassen. Mhm. Der kriegt es hin, dich zu unterhalten, obwohl du die ganze Zeit fassungslos zuschaust und es dich echt fertig macht, was du da siehst. Also ich würde mir den nochmal anschauen.
Ja.
Weil er spannend ist.
Ja.
Also ich muss wirklich sagen, ich hätte das nicht gedacht, dass ich jetzt von Alexander Garland nach Ex Machina nochmal das Gefühl habe, einen besseren Film sogar gesehen zu haben. Aber ich persönlich habe das. Also ich finde, ich fand den sehr, sehr gut. Also ich meine, wir haben ihn, wann haben wir gesehen? Gestern? Vorgestern?
Vorgestern, Dienstag.
Also vielleicht bin ich auch gerade noch zu hyped, aber ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut, den Film.
Ja. Ich glaube, es wird viele Leute geben, die uns widersprechen. Ich glaube, es wird Leute geben, die entweder sagen, der ist langweilig. So Leute geben,
langweilig?
Ja, glaube ich schon.
Ich kann mir vorstellen, dass er sehr spaltet, weil er natürlich einfach sehr krass ist.
Ja, es ist aber auch ein Film und da werden viele filmschaffende Kollegen, Kolleginnen von uns wahrscheinlich dann auch sagen, der hat ja wenig bis gar keine Story, wenig bis gar keine tiefer gehenden Charaktere, weil wir wissen nichts über die, wir haben kaum bis wenig Backstory eigentlich von denen. Wissen, aber wir
ist
sehen,
das so wichtig?
Genau, das ist das Ding. Also es ist ja trotzdem perfekt ausgeführt. Also dieser Film funktioniert ja trotz dieser Regelbrüche, nenne ich sie jetzt mal.
Ja, du musst ja nicht immer, also du musst ja nicht immer unserer Figur sozusagen so eine ausführlichste Backstory geben. Ha, wo ist sie geboren und hier und so. Du musst ja eigentlich nur am Anfang im ersten Akt etablieren, was sind das für Menschen? Und wie du das machst, ob du ihnen zeigst, ja, die ist da und da geboren und so aufgewachsen, oder ob du einfach zeigst, wie sie sind, das kann sie ja verschiedene Arten und Weisen machen.
Ich würde sogar sagen, jetzt werde ich ganz frech, ich würde sagen, es reicht, wenn die Charaktere ein Want und ein Need haben. Mhm. Da brauchst gar nicht groß was anderes.
Wir könnten nochmal Want und Needs kurz erklären und versuchen zu ergründen in dem Film.
Ja, also Want und Need, genau, haben wir schon oft drüber geredet. Wir machen es jetzt trotzdem nochmal ganz schnell. Was ist ein Want? Das lässt sich übrigens auch auf die Realität übertragen. Also das wird gerne, glaube ich, auch so in der Psychoanalytik wird das auch gerne gemacht.
Wir sind nämlich ein cross-thematischer Podcast.
Genau, wir sind, ich bin gerade dabei, meinen Doktortitel noch irgendwie mir zu erkaufen. So,
dann trage mal vor.
Genau, ein Want, wie das Wort schon sagt, ist erst etwas, was der Charakter will. Also nicht braucht, sondern will. Er will unbedingt etwas Bestimmtes erreichen.
Im Normalfall gibst du jeder Hauptfigur und wichtigen Figur ein Want und ein Need, die eine Charakterentwicklung machen.
Genau. Und das Need ist eben das, was die Figur allerdings braucht. Das ist häufig, stehen Want und Need im Gegensatz zueinander. Es gibt es auch, dass sich das bedingt, also dass durch das Want, wenn das erreicht, wird auch das Need gleichzeitig irgendwie.
Genau, erreicht. Also eine Figur will was und realisiert irgendwann, was sie braucht, und das sind meistens halt eine Charaktereigenschaft, also etwas, was sich an der Person selbst ändert, um das dann zu erreichen.
Häufig realisieren sie es aber noch nicht mal, und ich glaube, in diesem Film hier zum Beispiel realisieren sie es nicht.
Ja, das kann schon sein, und quasi häufig, wie du schon gesagt hast, steht das aber einfach komplett im Widerspruch.
Ja.
Also, das werdet ihr häufig sehen und merken, wenn ihr mal bei Filmen aufmerksam schaut, dass dann irgendwann die Figur merkt, dass sie das überhaupt nicht braucht, was sie die ganze Zeit wollte.
Ja. Was wollte Lee?
Lee wollte den Präsidenten interviewen, die große Story.
Ja, was brauchte sie?
Wegzukommen von diesem Beruf und diesem Mindset, das sie hat, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, hat sie geschafft, ist gestorben, super. Jesse, was wollte sie? Sie will eigentlich das Gleiche, sie will furchtbar erfolgreiche Fotografin werden, genauso wie ihr Vorbild Lee.
Ja.
Was braucht sie? Hat sie es bekommen?
Ja, auf eine Art ja. Es ist zwar eine Tragödie, aber sie brauchte diese Rücksichtslosigkeit und sie hat sie bekommen und jetzt hat sie ihren Want erreicht.
Ja.
Also trotzdem eine Tragödie. Also ihr seht, es kann auch was Negatives
genau,
sein.
Genau, aber dann haben wir hier zwei Charaktere. Bei der einen verlaufen Want und Need gegeneinander und bei der anderen laufen sie zusammen.
Ja.
Cool. Cool, hat das Spaß gemacht. Want und Need zu ergründen.
Aber ich finde es bei dem Joel, der ist ja eigentlich relativ, irgendwie bleibt er so ein bisschen, wie er ist, oder? Oder macht er nochmal eine Entwicklung?
Nee, ich glaube, vielleicht stumpft er auch ein bisschen ab. Ich meine, dann stirbt er ja seine Partnerin.
Dem ist ja komplett egal.
Ja, ich glaube, er ist kurz ein bisschen sauer auf Jesse, aber dann will er doch noch mit dem Präsidenten sein Pseudo-Interview führen und das ist dann alles. Also da geht es wahrscheinlich noch weiter so mit ihm, aber um ihn geht es ja gar nicht in diesem Film, ja, deswegen...
Nicht so wichtig, ja. Stimmt schon.
Cool.
Das, ja. Also ich kann den Film, ich würde ihn jedem weiterempfehlen. Also das ist auch ein Film, finde ich, der, also ich will ihn jetzt noch nicht so hochheben wie Schindlers Liste. Ich komme nur drauf, weil ich Schindlers Liste letztens wieder gesehen habe.
Ja.
Also ich muss sagen, Schindlers Liste ist meiner Meinung nach, nicht nur meiner bescheidenen Meinung nach, sondern vieler Meinung, aber meiner ganz definitiv jetzt wieder einer der besten Filme, die je gemacht wurden. Aber ich finde auch, Civil War hat jetzt schon so ein bisschen die Eigenschaft, dass wenn du ihn gesehen hast, lässt das dich noch mal mehr nachdenken darüber, was aktuell politisch und gesellschaftlich passiert und funktioniert schon auch als Appell so ein bisschen, Digga, denk mal ein bisschen nach darüber, wie deine Einstellung ist und auch wie du Debatten und politische Debatten führst.
Ganz wichtig, vielleicht ist das jetzt aber auch nur so ein Gefühl, aber ich finde, der Film macht noch nicht mal diesen Fehler, mit einem erhobenen Zeigefinger dastehen zu wollen.
Nö, er zeigt einfach das, was passieren kann und er sagt nicht mal so, ey, hier, ihr seid so und so. Und er zeigt einfach sehr klar, was so passieren könnte.
Ja.
Und er beantwortet dir, aber er macht es nicht so leicht, dass er dir das einfach so beantwortet und sagt, hier, so und so musst du sein.
Genau,
und
ich glaube, das ärgert die Leute halt.
Ja.
Dass sie eben nicht dann sauer sein können oder eben nicht sauer sein können.
Ja.
Darüber ärgern sich die Leute. Und deswegen sagen die, hättest du doch mal nicht Texas und Kalifornien zusammengesteckt.
Ja. So. Ich finde, das ist wirklich eigentlich ein absurdes Thema, sich darüber aufzuregen.
Ja.
Weil, wenn ich das jetzt nicht recherchiert hätte, hätte ich das gar nicht gewusst.
Ich finde, allein die Tatsache,
der Film scheiße, ist ja egal. Es ist ein Bürgerkrieg. Danke.
Allein die Tatsache, dass sich die Leute darüber aufregen, zeigt doch schon, dass sie diesem Szenario gar nicht so weit weg sind.
Aha.
Dieser Patriotismus, der da auf der Seite schon
ja,
entsteht.
Ja, stimmt eigentlich.
Wir Texaner,
voll.
Niemals!
Wie bescheuert eigentlich.
So. Wir hassen die Kalifornier.
Wie bescheuert, weil der Film thematisiert das gar nicht. Also fast gar nicht. Du kriegst wenig erklärt, warum und wie dieser Bürgerkrieg zustande gekommen ist. Also ich weiß das eigentlich auch nur, weil ich das jetzt recherchiert habe.
Mhm.
Also ich habe das jetzt im Film gar nicht so wirklich begriffen. Ist aber auch egal, darum geht es nicht.
Dass die Texaner ein bisschen schwierig sind, das...
Das ist jetzt was anderes. Aber trotzdem, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte das jetzt nicht gerallt.
Nö.
Und das ist nicht wichtig, darum geht's
genau,
nicht.
Genau, ist nicht wichtig, nämlich, das ist das Ding. Okay.
Was denkst du, hat sich Jesse Plemons mit der kürzesten Runtime für eine Oscar-Nominierung beworben? Vielleicht macht er zu wenig dafür.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, er kriegt
es. Das ist einfach zu wenig.
Das ist zu wenig und.
Aber wenn die Rolle ein längerfristiger Antagonist da wäre, dann glaube ich, weil das einfach so perfekter Fit ist. Das passt so gut.
Mhm. Stark. Ich mach das. So, ich bin fertig.
Ich denke auch. Nö, ich hab nichts mehr.
Okay, dann danke fürs Zuhören. Es war schön mit euch, wie immer, auch in dieser weniger lustigen, sehr ernsten, sehr deepen Folge. Ich hoffe, ihr habt es bis zum Ende durchgehalten. Wir hatten Spaß. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich hab auch nichts mehr. Ich sag nur, seid lieb zueinander.
Howdy,
Leute. Der Film zeigt auch, seid lieb zueinander.
Ja.
Steigert euch nicht zu sehr rein. Lieber reden als kämpfen.
Genug geredet.
Wir haben jetzt auch genug geredet. Wunderbar. Dankeschön.
Okay, bye.
Nachklapp.
Whoops.
Wollen wir das freischalten?
Nein.
Lassen wir das drin. Das ist ja richtig.
Boah, wie, ja, das passiert.
Wie professionell sind wir? Ja.
Sehr, sehr professionell.
Ja.
So, nochmal ein Versuch?
Ja, tschüss.
Ciao.